Also ich war so übermütig zu sagen, wir machen eine Serie über Haftarah. Haftarot sind ja Texte, die, von denen alle wissen, dass es sie gibt und die oft nicht so genau beachtet werden. Und ich dachte, vielleicht versuchen wir das einmal zu bearbeiten, dass wir uns auch mit der jeweiligen Haftarah beschäftigen. Jetzt, Haftarot haben manchmal ein bisschen eine Schwierigkeit, dadurch, dass sie immer Ausschnitte aus Nevi'im sind und natürlich dadurch auch manchmal ein bisschen aus dem Zusammenhang losgelöst daherkommen. Also es kann für das Verständnis eines Textes ja hilfreich sein, dass man weiß, was da vorher und nachher auch noch gesagt wurde. Und wenn ich da mittendrin einsteige und das irgendwo auch mittendrin wieder aufhört, ist das manchmal ein Hindernis beim Verständnis einer Haftarah zu schauen, worum es da jetzt eigentlich geht. Das ist eine der Hürden. Das heißt, wir werden versuchen, bei den Haftarot, die wir uns anschauen, ein bisschen auch zu schauen, aus welchem Buch ist das jetzt, in welchem Kontext ist das. Und natürlich ist es so, dass die Haftarah immer aus irgendeinem bestimmten Grund Haftarah zur jeweiligen Parascha wurde oder Haftarah für einen bestimmten Termin wurde. Das heißt, wir haben immer zwei Ebenen. Wir haben die Ebene, was der Text einmal ist, ohne Haftarah zu sein. Also jemand lernt den Propheten Jesaja und kümmert sich nicht darum, dass das jetzt die Haftarah zu einer bestimmten Parascha ist. Und wir haben dann die Ebene, was hat das jetzt mit der Parascha dieser Woche zu tun? Warum ist gerade diese Stelle ausgewählt worden? Und wir sind jetzt hier in der Haftarah zu Bereshit logischerweise. Die stammt aus dem Propheten Jesaja. Und zwar sind wir in den hinteren Kapiteln des Propheten Jesaja. Ich habe für einige, das betrifft jetzt aber, glaube ich, Anwesende fast oder gar nicht, im Sommer ein bisschen was dazu gesagt über diese hinteren Kapitel des Propheten Jesaja. Ich versuche einmal zu fragen, was wissen wir überhaupt über Jesaja, außer dass das ein sehr dickes Buch im Tanach ist. Prophet Jesaja, wann hat denn der so gelebt und was war das für eine Zeit? Wer erzählt mir was über den Propheten Jesaja? Das ist der, die unangenehme Eigenschaft hat, 60 Kapitel zu haben, aber abgesehen davon. Der Prophet Jesaja fällt in die Königszeit hinein und er fällt in eine Zeit hinein, ich sage das jetzt ganz, ganz kurz, wo zu Beginn seiner Karriere als Prophet man den Eindruck hat, dass im Königreich Judäa die Verhältnisse eigentlich ziemlich gut sind. Politisch, wirtschaftlich, den Leuten geht es nicht schlecht. Das Land hat eine gewisse Sicherheit, einen gewissen Wohlstand. Und es passieren dann Ups und Downs, vor allem viele Downs, wo es zu der am Ende des Lebens von Jesaja, in der späten Zeit seines Wirkens, die Verhältnisse gar nicht so einfach sind. Insbesondere war das Assyrische Reich da und hat zwar ganz, ganz knapp nicht Jerusalem erobert, und das nur, weil Gott offensichtlich ein Wunder gemacht hat, aber rundherum sehr wohl alles zerstört. Und wir haben im Buch Jesaja einen längeren Abteil von Kapiteln bis 39, wo wir ganz gut chronologisch wissen, wann das war. Weil das Kapitel sagt, Jesaja hat in der Zeit des Königs so und so gesprochen oder er hat direkt mit diesem König gerade was zu reden gehabt und wir wissen, wer diese Könige waren und wir können das gut datieren. Dieser Abschnitt endet damit, dass der Prophet Jesaja mit einem gewissen König Hiskiahu ein Gespräch hat, wo der König Hiskiahu, wo Jesaja dem König Hiskiahu prophezeit, dass sehr schlimme Dinge kommen werden. Die Babylonier, die Hiskiahu sich als Verbündete geholt hat, um sich ein bisschen gegen Assyrien abzusichern, die werden eines Tages die ganze Schatzkammer ausräumen und alles mitnehmen. Auch die Menschen. Und das einzige Gute für den König Hiskiahu ist, dass er erwarten kann, dass das nicht zu seinen Lebzeiten passiert. Das ist für den König ganz gut. Aber ich frage mich an dieser Stelle immer, wenn der Prophet dann nach Hause geht nach diesem Gespräch mit dem König Hiskiahu, wie es ihm geht, weil für ihn ist das ein sehr schwacher Trost, dass es nicht mehr in der Regierungszeit des Königs Hiskiahu ist, sondern erst unter seinem Nachfolger. Und er im Grunde weiß, dass alles den Bach hinuntergeht. Und dann kommt ein anderer Teil im Buch Jesaja, der übrigens, weil er anders klingt vom Stil her, in der wissenschaftlichen Forschung manchmal verdächtigt wurde, vielleicht auch von einem anderen Autor zu sein. Das ist dann der berühmte sogenannte Deutero-Jesaja. Aber man muss da gar nicht das Gefühl haben, dass ein anderer Autor mitgespielt hat, sondern es ist diese Phase, wo Jesaja weiß, es werden jetzt sehr, sehr schlimme Dinge passieren. Viele schlimme Dinge sind schon passiert. Es wird noch mehr schlimme Dinge passieren. Und Gott spricht zu Jesaja und sagt ihm, steh auf. Und ich habe noch ein paar Botschaften für dich. Ich habe da noch ein paar Texte, die du zu sagen hast den Menschen. Was hat er den Menschen zu sagen? Es geht hier darum, den Menschen zu versichern, dass erstens Gott Gott ist und nicht irgendwelche assyrischen Gottheiten oder wem wir da halt so haben könnten an Götzenbildern auf dem Markt. Und dass die Menschen nicht abrücken sollen davon, was sie natürlich schon lang getan haben in der Zeit bis dahin. Und dem jüdischen Volk zu versichern, dass Gott das jüdische Volk nicht auf Dauer verlassen wird. Auch wenn es jetzt kurzfristig ganz schlimm ausschaut, ist es nicht so, dass Gott sein Volk verlässt. Das sind die großen Themen in diesen hinteren Kapiteln des Buches Jesaja. Das ist übrigens auch der Grund, warum sich diese Kapitel an einigen Stellen so gut für Haftarot eignen, weil das oft sehr zeitlose Texte sind, die uns heute auch einiges sagen. Da befinden wir uns jetzt also. Die Haftara zu Parashat Bereshit bedient Jesaja im Kapitel 42 mit dem Vers Nummer 5. Da ist auch ein Absatz im Text, wo ein neues Kapitel innerhalb, also ein neuer Absatz innerhalb des Propheten Jesaja beginnt. Und wir haben tatsächlich zwei Versionen. Wenn ihr schaut in den Editionen, habt ihr wahrscheinlich irgendwelche Angaben im Kleingedruckten, dass die Sephardim schon ein bisschen früher aufhören und die Ashkenazim können nicht genug kriegen und die lesen noch recht eine größere Stelle weiter. Das kann öfter mal vorkommen, da schmunzelt jemand, weil das kann öfter mal vorkommen. Das werden wir hin und wieder bei Haftarot haben und wir werden uns meistens versuchen, uns die aschkenasische Variante anzuschauen. Ich sage gleich, es gibt eine Haftara, wo das nicht möglich ist in einem Shiur, das ist die Dvora. Da kann man es nur teilen, aber abgesehen davon versuchen wir die ganze Portion. Jetzt habe ich aber eine methodische Frage. Die hat jetzt nicht mit dem Propheten Jesaja im engeren Sinn zu tun, sondern damit, wie Haftarot gemacht sind. Diejenigen, die Editionen haben, wo man auch ein bisschen die Absatzeinteilungen sieht, in diesem Tanach sieht man das zum Beispiel sehr gut, ja? Wir könnten uns fragen, die kürzere Version, die meisten Sephardim lesen, die ist vielleicht ein bisschen kurz. Die längere Version, die meisten Ashkenazim lesen, ist eigentlich ziemlich lang. Und da wäre doch in der Mitte eh so eine schöne Stelle, wo man einen Absatz machen könnte. Die Sephardim hören nämlich tatsächlich mitten in einem Absatz auf, was ein bisschen seltsam ist. Normalerweise würden wir ja die Einteilung in Paragraphen beachten. Und die Ashkenazim gehen da ganz viel weiter. Und jetzt hätten wir doch einen Absatz, so am Ende des 42. Kapitels, glaube ich, kurz nachdem die sephardische Version aufhört, ich habe jetzt keinen Text bei mir mit Absatzeinteilung, wo man eigentlich ganz gut sagen könnte, na, da wäre doch eher ein Absatz. Das ist, wenn ich mich richtig erinnere, ich sage es jetzt auswendig, da wäre es am Ende vom 42. Kapitel. Am Ende vom 42. Kapitel. Und jetzt habe ich eine Quizfrage. Wieso hört die Haftara dort nicht auf? Was ist der Satz, mit dem das 42. Kapitel endet? Wieso hört die Haftara dort nicht auf? Die Antwort ist sehr, sehr einfach. Was steht denn da so ungefähr? Ungefähr.
Es geht um einen Zorn, der ausgeschüttet wird.
Genau, Gott wird seinen Zorn ausschütten.
Ja, es geht um...
Also, es klingt sehr schier. Genau. Ja. Genau, es klingt sehr schier. Dieser Satz ist einfach nicht angenehm. Eine Haftara hört bei so einer Stelle nicht auf. Das werden wir immer wieder sehen, dass die Haftarot so eingeteilt sind, dass sie grundsätzlich auf positiven Noten enden oder auf irgendeine ermutigenden Note enden. Und so können wir hier verstehen, was passiert ist. An der Stelle hat keiner gesagt, da hören wir jetzt auf zu lesen, weil dass Gott seinen Zorn über uns ausgießt und wir besonders schlimm waren, das ist nicht der Satz, wo man eine Haftara beendet, sondern die eine Variante hat halt schon vorher eine Möglichkeit gefunden, die Kurve zu kratzen und gesagt, das ist ein guter Schlusssatz. Und die andere Variante musste bis zur nächsten Stelle gehen, wo ein guter Schlusssatz ist. Das war ein bisschen methodisch, wie Haftarot aufgebaut sind.
Wir hören auf bei Betorato.
Ja, ganz okay. Richtig, ganz richtig. Da werden wir uns den Satz werden wir uns heute noch auf der Zunge zergehen lassen. Aber fangen wir einfach mal am Anfang an. Die Haftara beginnt an einer Stelle, wo auch ein bisschen was Neues anzufangen zu scheint. Ko'ama Hashem, Ha'el Hashem, Bore Hashamayim, Menotehem Roka, Ha'aretz, Vetze'etza'eha, Noten Neshama La'am Aleha, Veruach, Yachelchim Ba. Also so spricht Gott, der Herr, der erschaffen hat den Himmel und sie ausgestreckt hat und der die Erde hervorbringen hat, geschaffen hat und alles, was sie hervorbringt und der Atem gegeben hat oder eine Shama eigentlich Seele gegeben hat dem Volk auf ihr und Geist denen, die auf der Erde wandeln. Na, jetzt haben wir schon einmal auf den ersten Blick einen guten Grund, warum das Haftara zu Bereshit ist. Das ist nicht schwer. Die Wahrheit ist, wir werden vielleicht noch mehr Bezüge finden. Manchmal ist es so, dass man sehr schnell in einer Haftara den eher oberflächlichen Bezug erkennen kann, zu sehen, irgendein Catchwort, irgendein Motiv, das in der Parasha vorkommt, kommt auch in der Haftara vor und sagt, aha, das ist es. Aber oft sind die Zusammenhänge noch ein bisschen umfangreicher und vielleicht sehen wir ja noch was. Lesen wir ein Stück weiter. Also was hat Gott uns zu sagen? Wir kriegen die Botschaft, also Gott hat das gesagt, der Himmel und Erde erschaffen hat. Ani Hashem Keraticha Bezedek, Veachzech Beyadecha Veetzocha, Veetnecha Livrit Am Leor Goyim. Ich bin Hashem, der dich gerufen hat zu Zedek, zu Gerechtigkeit. Und ich nehme dich an der Hand, ich habe dich an der Hand genommen, ich habe dich geformt und ich habe dir gegeben, einen Bund des Volkes zu sein, ein Licht für die Völker. Also hier haben wir schon das Motiv, von dem ich behauptet habe, dass wir das bekommen werden, nämlich Gott sagt seinem Volk, erstens, ich bin der, der Himmel und Erde geschaffen hat, vergesst das mit den anderen Göttern. Und Gott sagt, ich halte euch doch an der Hand, ich habe euch geformt und ich habe einen Bund mit euch geschlossen. Also da kriegen wir schon ein bisschen ein Gefühl von, wir haben eine Art von Aufgabe in diesem Bund. Dann geht es weiter. Lifkoach Enayim Ivrot. Gott ist der, der öffnet. Er ist gekommen zu öffnen die Augen der Blinden. Lehotzi mimasger asir mibayit. Mit Beit Kele Joshua Choshech, die in einem, wo eingefangen sind, in einer Umzäunung zu befreien und die, die im Gefängnis sitzen, aus der Dunkelheit herauszuholen. Wir können uns hier natürlich denken, dass das auch metaphorisch ist. Gott können auch, Menschen können in falschen Gedanken gefangen sein, in der Dunkelheit eines falschen Glaubens gefangen sein. Ani Hashem Hushmi Uchvodi Leech. Und ich bin Hashem, ist mein Name, also so wie Gott sich zeigt, und meine Herrlichkeit werde ich nicht einem anderen geben und mein Lob preist diesen Götzenbildern da. Dann der letzte Satz dieses Absatzes, Harishonot Hinebao. Das ist jetzt eine Stelle, wo man ein bisschen Interpretation braucht, um zu verstehen, wovon redet er. Die Ersten sind gekommen. Was sind die Ersten? Die allgemeine Erklärung ist, die Ersten meint die ersten Prophezeiungen. Das, was Jesaja früher mal schon gesagt hat oder über Propheten früher schon mal gesagt hat, ist ja schließlich auch eingetreten. Also wenn das damals eingetreten ist, können wir doch annehmen, dass eine neue Prophezeiung auch glaubwürdig sein wird. Und das ist es jetzt. Mecharadashot animagit, die neuen werde ich sagen. Also es kommen neue Prophezeiungen, die der Prophet uns gerade sagt. Beterem tizmachna eschma etchem. Die bei mir im Hebräischkurs sind, erfreuen sich jetzt bitte an der weiblichen Form tizmachna. Jemand schmunzelt. Beterem tizmachna eschmia etchem. Noch bevor sie, nämlich die neuen Prophezeiungen, wachsen werden, lasse ich sie euch schon hören. Also was hatten wir in diesem Absatz? Das war jetzt ein Absatz. Gott ist der, der alles erschaffen hat, der Herr auch uns, der befreien kann, kein anderer. Und Gott stellt sicher, glaubt nicht, dass ich von meiner Herrlichkeit irgendwas abgebe an andere Mächte. Vergesst diese anderen Götzen, die da gerade sehr aktuell wären. Und wir kriegen im letzten Satz so eine Andeutung, jetzt kommt eine Nachricht, ich sage euch jetzt was. Also werde ich annehmen, dass im nächsten Absatz zu erwarten ist, dass Gott uns irgendwas sagt. Was sollen wir denn jetzt vielleicht zum Beispiel tun? Na, das kommt doch. Shiru Lashem Shechadash, Tehilato Mikzeha Aretz, Yordeha Yamu Melo'o, Iyin Veyoshvehem. Singet Gott ein neues Lied. Einigen wird Shiru Hashem Lahashem Shechadash sehr geläufig sein, aber aus einer anderen Textstelle. Woher kennen wir das so gut? Aber es ist nicht eine andere Textstelle, aber woher kennen wir das so gut? Das ist in zweimal kommt es vor, in den Psalmen, die in Kabbalat Shabbat drinnen sind. Dort haben wir zweimal Shiru Lahashem Shehadash. Also von dort kennt man das sehr gut, hier geht es aber anders
ist,
weiter.
Das ist nicht im gleichen Perek, oder?
Es sind beide Zadi irgendwas. Aber ich weiß nicht auswendig die Nummern. Okay. Aber diese, die in Kabbalat Shabbat sind, einmal fängt es anders an mit Mismor irgendwas und dann kommt Shiru Lashem Shechadash und einmal fängt das gleich an.
Ach so, okay.
Kannst du im Sidor nachschauen. Yeah. Es ist in Kabbalat Shabbat. Aber das sind Ausschnitte aus Tehillim. Mhm. Das ist hier eine andere Stelle. Shiru Lashem Shechadash, wir sollen singen ein neues Lied. Das hat etwa eine Andeutung von, es wird eine Befreiung, eine Erlösung kommen. Das neue Lied ist immer das Lied der Erlösung. Tehilatomik CH Aretz, sein Lob, Gottes Lob sollen wir verkünden. Vom Ende der Erde, Yorde Hayam, das sind nicht die, die hinuntergehen ins Meer, sondern das sind die Seefahrer. Yorde Hayam sind die, die auf das Meer hinausfahren und die es bevölkern. Iyi Vayoshvehem, die Inseln und ihre Bewohner. Ich sage mal kurz, vielleicht sage ich zu den Inseln noch ein paar Worte, aber kurz würde ich sagen, das meint hier alle Enden der Welt. Mikzeha Aretz, das Ende der Welt, die, sogar die Seefahrer, wo ich sagen könnte, die sind nicht zu Hause, die haben nichts damit zu tun. Inseln sind aus Eretz israelischer Sicht eher ein bisschen weiter weg. Israel hat keine Inseln. Inseln ist etwas, da muss man über das Meer drüber fahren und auf der anderen Seite vom Meer ist dann irgendwann mal eine Insel. Also die ganze Welt, weit sollen wir füllen mit diesem neuen Gesang. Und das wird jetzt noch weiter ausgeführt. Yis'u midbar ve'araf Katzerim Teshef Kedar, das ist ein Ortsname, Yeranu Yoshvei Sela und Mirosh Harim Yitzvachu. Die Wüste sogar, oder Steppe, Wüste mit Bar, und ihre Städte sollen die Stimme erheben. Nein, ich bin jetzt nicht zu sprechen, es tut mir leid. Und Höfe von Kedar und die in Sela sind und von den Höhen der Berge soll man herausrufen, also auch wieder eher so aus aller Welt. Yasimu Lashem Kavod, ihr sollt geben, sie sollen geben, alle die da jetzt genannt wurden, Gott Ehre. Utilato Ba'iyim Yagido, und sein Lob soll genannt werden auf den Inseln. Dann der letzte Satz unseres Absatzes. Hashem kegibor yotze be'esh milchamot ya'ir kin'ah yariya af yatzriach al oivav yitgabar. Gott wird wie ein Krieger, ein Held hinausgehen, wie ein Mann des Krieges wird er erwecken seinen Eifer und er wird laut schreien über seine Feinde. Also Gott wird sich sehr mächtig zeigen Und es wird klar sein, wer die Macht hat. Also wenn wir uns dieses Absatz anschauen, dann wurden wir hier aufgefordert, ein neues Lied zu singen. Ich würde sagen, das heißt vor allem auch einmal zu glauben, dass eine Erlösung kommen wird, weil bevor ich den Text publiziere, muss ich von dem Text auch überzeugt sein. Also das Lied zu singen heißt auch, dass ich erst einmal von dem Lied selbst überzeugt sein muss. Und vor allem es dann auch zu verkünden. Zu verkünden, dass Gott ein Wunder der Erlösung tun wird, sehr machtvoll, er kann das und wir sollen davon begeistert in der ganzen Welt singen. Ich habe gesagt, die Inseln würde ich eher als entlegene, ferne Orte interpretieren. Es kommt irgendwann noch einmal das Wort Insel. Es fällt auf, dass hier an dieser Stelle die Inseln öfter vorkommen. Und ich habe versucht, ein bisschen zu überlegen, was diese Inseln symbolisieren. Ich habe mir angeschaut, was Jesaja meint, wenn er von Inseln spricht an anderen Stellen. Übrigens interessant, das Wort Insel im Tanach ist jetzt nicht so häufig, weil, wie gesagt, Israel hat keine Inseln. Also in der Tora kommt es genau einmal vor. Und zwar in Bereshit, aber nicht in Parashat Bereshit, in Noach, also nächste Woche, wo es die Inseln der Völker sind, die sich bilden. Also da hat man auch ein bisschen diese Abgrenzung und nicht unbedingt Insel im Sinn von ein trockenes im Meer. Jesaja spricht von den Inseln manchmal eindeutig in geografischer, politischer Hinsicht. Da sind es die Phönizier, die griechischen Völker, die Phönizier, die vom Meer kommen. Wenn die gemeinsam genannt werden mit Ägypten und Babel, dann ist klar, dass das irgendwelche Nationen sind, die da angesprochen sind. Also man könnte auch sagen, sogar die. Also das wären die Möglichkeiten, was man unter den Inseln versteht. Der letzte Absatz, den wir hier hatten, der kann noch zu der Aufforderung gehören, wovon wir singen sollen. Also, wir sollen ein Lied singen und in diesem Lied sollen wir sagen, Gott wird so mächtig erscheinen. Oder vielleicht ist es eine Feststellung, dass Gott das einfach machen wird, wenn wir brav dieses Lied singen. Will heißen, wenn wir dieses Vertrauen haben werden, dass Gott die Erlösung auch bringen kann.
Darf ich kurz mal fragen zum Lied singen? Mhm. Könnte man das nicht verstehen, auch im Sinne einer Revolution? In späteren Zeiten wurden gerade in Revolutionszeiten neue Lieder erfunden als Signal, nach innen wie nach außen.
Ja, also Shir oder Shira ist im biblischen Text in der Regel ein Gesang, der irgendwie Wunder besingt. Aber wir werden gerade hier an dieser Stelle gleich sehr viel Umwälzung haben, in dem Sinn ist der Gedanke gut. Aber man könnte jetzt einen eigenen Shiur machen, den ich jetzt nicht halte, weil so lange wollte ich nicht mehr da sitzen, über die Bedeutung des Begriffes Shir oder Shira im biblischen Ivrit. Und das heißt nicht einfach irgendwie Lied oder Gedicht, wenn man sich am Abend zusammensetzt und man singt nette Lieder, sondern Shir im Tanach ist in der Regel ein Lied, wo die Menschen irgendwie Wunder besingen, so wie Shirat Hayam, der Gesang am Schilfmeer. Also so ein Lied sollen wir singen, wo wir besingen, welche Wunder Gott tut. Das würde ich einmal aus dem Vokabel Shir herausheben. Und Shir Hadash bezieht sich immer darauf, dass irgendwas, das hat was mit der Revolution zu tun, dass irgendwas Neues passiert. Und wir werden da gleich jetzt ankommen in dem Absatz, den wir jetzt beginnen. Da geht es jetzt rund. Da sagt zunächst einmal Gott, okay, er war lange still, aber jetzt bald nicht mehr. Geschatte mi olam acharish etapek kayulda efe. Entschuldigung, ich habe einen schlechten Druck von mir. Eschom ve eschaf yachad. Er war lange still, er hat sich zurückgehalten von der Welt. Das heißt, die Menschen hatten keine Chance, irgendwie zu erkennen, dass Gott hier wirkt. Oder es war zumindest sehr schwer zu erkennen. Aber jetzt wird er schreien wie eine Frau, die gebärt, was übrigens ein Bild ist, wo etwas erschaffen wird. Es kommt etwas Neues in die Welt. Und Acharif, Harim, Ugevaot, Vechol, Esbam, Ovish, Vesamti, Neharot, Laiyim, da haben wir schon wieder die Inseln, Vagamim, Ovish. Das ist wohl vor allem ein Bild von vielen Gegensätzen. Ich werde Berge umwerfen und Hügel und all ihr Gras werde ich trocken werden lassen, ich werde Flüsse zu Inseln machen. Ja, der Fluss besteht in erster Linie aus Wasser, die Insel ist das trockene Land, also es ist gerade Umwälzungen, dass alles anders sein wird als vorher. Seen werden austrocknen. Veholachti ivrim baderech lo yadu, bin tivot lo yadu adrachem. Und ich werde führen Blinde auf Wegen, die sie nicht kannten. Die Blinden wurden schon angesprochen, das ist ein Motiv, das jetzt wieder aufgenommen wird. Auf Pfade, die von denen sie nicht wussten, werde ich sie führen. Asim machshach lifnehem laor, die Dunkelheit, die sie vor sich haben, so wie Choshech, die Dunkelheit aus den 10 Plagen, kennen wir das Wort, die werde ich zu Licht machen. Um akshim limshor ele hadvarim asitam velo asaftirtim. Und ich werde das alles machen, irgendwelche Höhen zu Grund und all diese Versprechen, die werde ich halten, ohne etwas davon auszulassen, ohne irgendwen zu verlassen. Nasogo achor yiboshu boshet habothim bapassel haomrim lamascha atem Elohim. Und die, die sich verlassen haben auf die Götzenbilder, auf die Pessalim, die werden beschämt zurückweichen, sehr beschämt, die, die gesagt haben zu solchen Statuen, ihr seid unsere Götter, die werden nur mehr beschämt zurückweichen und sehen, dass das alles nichts war. Also dieser Absatz jetzt war eine Fortsetzung dessen, was wir vorhin hatten. Gott will all diese Umwälzungen machen. Und ich habe gesagt, diese Metapher der gebärenden Frau zeigt doch an, da wird was geschaffen. Da kommt ein neues Leben davon hervor, aber so, dass die alten Ordnungen völlig umgekehrt werden. Wir haben all diese Gegensatzpaare, Flüsse, Inseln. Also wenn man glaubt, man konnte sich auf die bestehenden, vermeintlich bestehenden Mächte verlassen, dann wird man enttäuscht sein. Ja, jetzt haben wir gesagt, die Blinden wurden schon angesprochen. Dieses Motiv wird jetzt fortgesetzt. Hachersham Shamu Shamau Veha Ivrim Habitu Lerot. Die Tauben, die sollen hören. Und die Blinden, die sollen schauen. Also hier wird ein bisschen angedeutet, es kommt gleich noch deutlicher. Eigentlich wäre es möglich, dass diese Menschen sehen, nur sie tun es nicht, weil sie irgendwelche Versperrungen haben. Aber sie könnten eigentlich. Mi iver bi im avdi. Wer ist so blind wie mein Knecht? Also das sind wir. Vecharesh be malachi beschlach. Und einen ganz besonders Tauben hat Gott geschickt als seinen Boten. Das ist sehr günstig. Mi iver ba meshulam ve wer ist so blind wie der, der eigentlich ausgewählt wäre, der Diener Gottes zu sein? Also ausgerechnet Am Israel ist besonders blind und kapiert es die ganze Zeit nicht. Ra'ot rabot velo tishmor pakoach osnayim velo yishma. Eigentlich könnten sie sehen, aber sie beachten es nicht. Und eigentlich hätten sie offene Ohren, aber sie hören nicht. Also hier wird angesprochen, dass wir selbst unsere Barrieren vor uns haben. Man könnte ja hören und sehen. Und jetzt kommt der Satz, wo diese Fadin gesagt haben, der gefällt ihnen so gut, dass das reicht. Hashem chafetz lema'an tzidko yagidu yagdil Torah ve'yadir. Gott begehrt aber um seine Gerechtigkeit willen. Dieser Er, dessen Zedek, dessen Gerechtigkeit hier angesprochen ist, ist vom vorigen Satz der Knecht, der blind und taub ist, also wir. Und Gott will eigentlich, dass wir gerecht wären. Und was will Gott noch? Yagdil Torah ve'yadir, dieser Knecht, also wir, soll groß machen die Torah und prächtig. Das ist die Aufgabe, die wir eigentlich hätten. Also wir haben einen gewissen Kontrast, die Menschen sitzen auf den Ohren, sie sind taub, sie könnten eigentlich sehen, aber sie schaffen es nicht, richtig zu schauen. Aber das, was Gott will, ist, dass sich dieser Angesprochene, also der Knecht, also das jüdische Volk, wieder erfangt und gerecht wird. Und was sollen wir dann machen? Yagdil Torah ve'yadir, groß machen die Torah und prächtig. Wie macht man die Torah groß? Wahrscheinlich, indem man sie lernt, indem man sie verbreitet. Wie ich vorbereitet habe, habe ich gesehen, dass dieser Satz beim Rambam und nach dem Rambam von vielen anderen genannt wird als die Belegstelle schlechthin, dass es hundertprozentig erlaubt ist und niemand einen Einwand haben kann, an irgendeinem Ort ein neues Lehrhaus zu gründen, wenn es auch schon solche gibt. Es gibt beim Rambam die Frage, wenn ein Kinderlehrer in einer Stadt ein neues Reda aufmacht, könnten sich Nachbarn, die in seiner Nachbarschaft wohnen, beschweren, weil das macht vielleicht Lärm, wenn da die Kinder kommen. Also über eine Yeshiva für Erwachsene kann sich eh niemand beschweren. Also der Gedanke ist, der unterrichtet Kinder und die Eltern bringen die Kinder und holen ab und das macht Lärm im Hof und die Nachbarn im gemeinsamen Hof könnten sagen, ich kann mich beschweren. Die Nachbarn im gemeinsamen Hof könnten sich nämlich wirklich beschweren, wenn der irgendein Business macht, das Lärm macht, das zu viele Kunden bringt, könnten die Nachbarn sich beschweren. Aber nicht, wenn der Torah unterrichtet. Dann dürfen sich die Nachbarn nicht beschweren. Diese Diskussion gibt es auch im Talmud Bavli. Im Talmud Bavli wird sie genauso gelöst, dass die Nachbarn sich nicht beschweren dürfen. Genauso im Talmud wie beim Rambam wird gesagt, wenn schon ein Lehrer da ist, dann kann der zweite Lehrer kommen und der erste kann sich nicht beschweren, dass ein zweiter Lehrer kommt, weil mehr Torah ist immer gut. Im Talmud Bavli wird es erklärt als eher eine logische Sache, mehr Torah ist immer gut. Und zur Zeit von Esra habe Esra das klargestellt, dass das völlig in Ordnung ist, wenn es in einer Stadt mehr als einen Torah-Lehrer gibt, umso besser. Der Rambam bringt die Mishneh Torah eine andere Quelle. Er hätte gern einen Vers aus dem Tanach. Und er bringt diesen Satz, weil es steht ja geschrieben bei Jesaja, Yagdil Torah ve'yadir, groß machen sollen wir die Torah und prächtig, also je mehr Torah, desto besser. Und daraus leitet er ab, dass auch wenn es schon Lehrer gibt, darf ein neues Lehrhaus immer errichtet werden, weil mehr Torah ist immer besser. Also ich fand das irgendwie sehr spannend, dass das ausgerechnet in der Haftarah dieser Woche aufkommt. Das war ein kleiner Exkurs. Und ja, hier haben wir gesagt, endet die sephardische Version, weil sie gefunden hat, guter Schlusssatz. Gott will, dass wir uns bessern. Dieser Knecht soll Zedek gerecht werden und groß und prächtig machen die Torah. Und da kann ich aufhören und sagen, hurra, das ist meine Haftarah. Wenn ich hier ende, dann haben wir vielleicht auch vorher mit dieser Aufforderung, den neuen Gesang zu singen, eine Aufgabe für Am Israel dargestellt. Nämlich die Lehre Gottes in der Welt zu verbreiten, in der ganzen Welt zu verbreiten, bis hin zu den letzten Inseln. Und ich kann auch sagen, da ist ein Bezug zur Parasha. Weil im Parashat Bereshit steht ja nicht nur, dass Gott die Welt erschaffen hat, das ist eher ein bisschen kompliziert, wie wir vorhin gerade besprochen haben, sondern im Parashat Bereshit steht ja vor allem auch, dass der Mensch eine Aufgabe in der Welt hat. Der Mensch soll zuerst einmal den Garten bearbeiten und hüten. Okay, funktioniert nicht ganz. Aber Parashat Bereshit handelt ja auch davon, dass der Mensch eine Rolle in der Welt hat und in der Welt was zu tun hat. Und hier könnte ich also auch eine Parallele sehen. Im Fall der Haftarah ist es eher spezifischer auf Am Israel, auf das jüdische Volk, dass wir eine Aufgabe haben, dass Gott von uns was will. Aber vielleicht sogar nicht nur wir, sondern wenn sogar die Inseln singen sollen, dann meint das vielleicht überhaupt auch andere Nationen und Menschen. Aber hier ist ja in Wirklichkeit der Jesaja nicht aus. Also das war jetzt eine super Lösung für die Haftarah. Aber Jesaja redet hier noch weiter, und zwar ohne einen Absatz zu machen. Hier ist kein Absatz im Text. Und jetzt kommt halt der Kontrast zu dem, was wir so schön gesagt haben. Gott will, dass sein Knecht, also Am Israel, sich wieder erfangt und die Torah groß macht. Aber wie geht's weiter? Wehu ambasus veshasui chafach bachorim kulam uvevati kalaim hachpa'u hayu lavaz ve'en matzil mishsa ve'en omer chashaf. Die sind ja gerade ein ausgeplündertes und ganz daniederliegendes, verzweifeltes Volk, diese Menschen in Judäa. Wir haben gesagt, der Kontext, in dem Jesaja spricht, ist einer, dass es ihnen eigentlich nicht sehr gut geht, dass sie ganz knapp gerade noch existieren und die assyrischen Oberherrscher sehr enge die Schrauben anziehen. Und sie wurden gerade geplündert und ausgeraubt. Und sind gefangen und können nicht. Das ist jetzt der Einwand. Ja? Wie sollen die das machen? Die können ja gar nicht. Und jetzt kommt deine Antwort. Ihr wisst ja aber, warum euch das passiert ist. Warum ist euch das passiert? Na, weil ihr ein paar Sünden gemacht habt. Wer unter euch wird das hören und wird horchen und hören? Hier haben wir in einem Satz drei hebräische Wörter für horchen und hören. Jesin, das Ohr neigen, ja, ist horchen. Yakshiv ist auch horchen. Und Shama ist hören. Also sehr, sehr viel hören sollten wir. Wir sollten hören und aufmerksam sein. Was war denn eigentlich? Minatan la Mishraya Akofe Israel la Vosesim. Hallo Hashem. Gott ist derjenige, der Israel übergeben hat zu diesen Plünderern. Es stimmt, ihr seid ausgeplündert worden. Wieso seid ihr ausgeplündert worden? Weil Gott gesagt hat, so wie euch aufführt, da kommen also einmal irgendwelche bösen Mächte vorbei und tun euch was an, weil so geht das nicht weiter. Suchatanulo velo avu bedachav haloch velo shamu betorato. Was haben wir gemacht? Naja, wir haben gegen Gott gesündigt und das sollten wir halt mal einsehen und seine Lehren nicht gehört, nicht beachtet, seine Tora nicht gehört, also auch nicht beachtet. Das ist der Grund, warum es uns so schlecht geht. Und jetzt kommt der Satz, wo wir gesagt haben, auf dem kann die Haftara nicht aufhören. Weil ja? Yishpoch alav chama apo ve'ezus milchama ve Telachtahu mesaviv velo yada vetav arbo velo yasim alef. Drum, weil wir schlimm waren, hat Gott ausgeschüttet seinen Zorn über die Menschen, seinen Zorn und den Krieg und hat das alles auf sie gebracht, aber sie haben nicht verstanden und es hat zwar in ihnen gebrannt, all die Katastrophe, was so schlimme Sachen passiert sind, aber sie haben es nicht zu Herzen genommen. Sie haben es nicht richtig erfasst. Also nach diesem Jubel-Tora-Lernsatz, über den wir uns gerade gefreut haben, war der Einwand, das Volk ist so niedrig, das Volk ist geplündert, die können ja gar nicht, war die Antwort, ihr müsst verstehen, dass Gott derjenige ist, der das zugelassen hat, dass da die Feinde gekommen sind, wegen eurer Sünden. Aber ihr habt es nicht richtig verstanden, ihr habt es nicht zu Herzen genommen. Na gut, das könnten wir jetzt vielleicht bessern. Und jetzt kommt alles so, und das ist eben das, was die Aschkenasen jetzt noch weiterlesen. Jetzt kommt die Versicherung, dass diese Zoras nicht ewig sein werden. Ve'ata, und jetzt. Ko amar Hashem borachai Yaakov v'zorchai Israel. Hashem, der dich erschaffen hat, Jakob, und der dich geformt hat, Israel. Al tira bi gelatich yakarati b'shmecha li'ata. Du sollst nicht fürchten, denn ich, nämlich Gott, werde dich erlösen. Ich habe dich ja gerufen mit Namen, mit meinem Namen, mit Namen, Entschuldige, und dass du mein bist. Also Gott hat mit Am Israel einen Bund geschlossen. Das hat für uns übrigens den Vorteil, dass wir sicher sein können, dass dieser Bund nie aufgelöst wird. Ob das jetzt ein Freibrief ist, dass wir uns aufhören können, wie wir wollen, ist eine kompliziertere Frage. Aber egal, wie sich das jüdische Volk aufführt, der Bund ist ja da. Also sie haben sich zwar schlimm aufgeführt und dass sie sich schlimm aufgeführt haben, ist klar, dass Gott das nicht einfach ohne Konsequenzen hat lassen können. Aber der Bund besteht und Gott sagt nach wie vor, ihr seid mein. Kita avor bamaye etcha, Entschuldigung, ich habe mich verblättert. Etcha ani. Wenn du irgendwie über das Meer, über das Wasser überquerst, dann bin ich nämlich Gott mit dir. Und wenn du irgendwie in Flüssen bist, die werden dich nicht überwältigen, also du wirst darin nicht ertrinken. Kitelech bemoe schlot tikave velahava lotiv arbach. Wenn du durch Feuer gehst, wirst du davon nicht versenkt und wenn du durch eine Flamme gehst, wird es dich nicht verbrennen. Also Gott wird uns nicht völlig vernichten, egal auf welche Art, Wasser, Feuer. Übrigens hat dieser Text sehr oft so Symmetrien. Wir hatten Wasser, Feuer jetzt. Ja? Ganz am Anfang haben wir, Gott hat erschaffen den Himmel und hat die Erde und alles, was er vorgebracht hat. Diese Stelle hat ganz, ganz viele Symmetrien, wo man über übrigens das oft in vier Teile teilen kann. Ich habe aber noch nicht ganz durchschaut, wie das zu erklären. Darum tue ich es jetzt auch nicht. Aber ich weise darauf hin, dass hier oft so spiegelbildliche Symmetrien sind, so wie hier Wasser und Feuer. Und beim Feuer haben wir dann auch Esch, das Feuer und die Flamme. Da steckt noch ein bisschen mehr drin. Und jetzt spricht Gott weiter. Ki ani Hashem Elokecha, Kedosh Israel Moshiecha. Natati kofrecha mitzrayim kushuseva tachtecha. Denn ich bin Hashem, dein Gott, Kedosh Israel, der Heilige Israels. Das klingt so schön. Ich habe vor kurzem mal darüber gesprochen, was eigentlich heilig bedeutet. Heilig assoziieren wir zwar immer nicht ganz falsch mit abgesondert sein von der Welt, vom Weltlichen. Aber das ist nur ein Teil des Bildes. Heilig heißt vor allem auch eine Beziehung mit Gott, mit dem Göttlichen zu haben. Und wenn Gott sich als Kedosh Israel bezeichnet, wie ist Gott heilig? Ich meine, Gott ist heilig, aber was heißt heilig für Israel? Ja? Dann heißt das, dass es eine Beziehung gibt zwischen Gott und Israel. Und er wäre bereit, auch Ägypten oder Äthiopien, also Länder, die wir sind, Länder, die Bodenschätze haben, auszutauschen, um Israel zu bekommen, um Israel zu bekommen. Das wird noch fortgesetzt im nächsten Satz. Me'asher yekarta be'enai, weil du wertvoll bist in meinen Augen. Nichbadeta va'ani ahavticha, und geehrt und ich liebe dich. Ve'eten adam tachtecha ule umim tachat nafshecha. Bin ich bereit, andere gegen dich zu geben. Ich vermute, was hier gemeint ist, ist, wenn es darum geht, dass Am Israel in der Welt irgendwie überleben muss, auch wenn sie im großen Zorra sind, ganz ausrotten kann Gott sie nie, dann würde eher anderswo was passieren. Aber das jüdische Volk stirbt nicht aus, auch wenn andere Völker aussterben. Al-Tirabi, Itka'ani, fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Ich will bringen deine Nachkommen vom Osten und werde die einsammeln vom Westen. Jetzt könnt ihr leicht erraten, dass im nächsten Satz die anderen zwei Himmelsrichtungen kommen müssen. Hurra, sie kommen auch. Ich werde zum Norden sagen, gib zurück, und zum Süden halte nicht zurück. Also aus allen Himmelsrichtungen wird Gott sein Volk wieder einsammeln. Haviva Naimirachok, bringe meine Söhne von fern, Uvunotai Mikzeha Arz, und meine Töchter vom Ende der Erde. Kol Hanikra Bishmi, weil ich wo die Baratif, Yetzartif, Av Asetif. Alle, die meinen Namen nennen, mit meinem Namen genannt werden, also Menschen, die an Gott glauben, oder jüdische Menschen, aber vielleicht einfach pauschaler Menschen, die an Gott glauben, die ich erschaffen habe, geformt habe und gemacht habe, vor allem Lichwodi Baratif, die ich für meine Herrlichkeit geschaffen habe. Also Gott hat die Menschheit geschaffen, um selbst dann von dieser Menschheit geehrt zu werden, für seine eigene Herrlichkeit, nicht uns zuliebe. Hotzi am Iver ve'enayim yesh ve'harshim ve'osnayim lamor. Dieses herauszunehmen, dieses Volk, das blind ist, obwohl es Augen hat, und taub ist, obwohl es Ohren hat. Kol hagoyim nikbetzu yachdav, alle Nationen mögen sich versammeln gemeinsam. Vayasafula umim, und alle Völker sich sammeln. Mivahem yagid zot verishonot yashmiu. Wer von ihnen, hier sind wieder die früheren Sachen, ja? Wer von ihnen soll sagen, dass die früheren Dinge, die Prophezeiungen, die früher waren, auch gehört werden? Yitnu edehem, sie sollen ihr Zeugnis abgeben, vayitzdeku, und das Richtige sagen, vayishmeu vayemru emet, und sie sollen hören und sagen, dass es wahr ist. Und jetzt kriegen wir den Schlusssatz sogar für die Ashkenazim, die waren jetzt fleißiger. Atem Eidini um Hashem. Ihr seid meine Zeugen, spricht Gott. Wer auf die Asher Bacharti und mein Knecht, den ich gewählt habe, lema antet u beta aminuli, damit ihr wisst und an mich glaubt, beta vinu ki ani hu lefanai, dass ich derjenige bin, lefanai velo nozar Entschuldigung, ich habe schlechte Punkte, danke sehr. Und es ist keiner vor mir, keine Gottheit, was immer man sich unter irgendeinem Gott vorstellen mag, Gott klein geschrieben auf Englisch. Auf Deutsch ist es schwieriger. wurde nicht geformt vor mir und ein anderer wird nicht sein nach mir. Also Gott wird ewig sein. Das ist jetzt natürlich auch eine Stelle, wo man gut aufhören kann, das ist richtig. Also wir hatten in diesem letzten Absatz das Versprechen, dass Gott Israel nicht ganz vernichten wird, auch wenn es offensichtlich Turbulenzen gibt. Und hier haben wir vielleicht auch einen Zusammenhang mit Parashat Bereshit, weil Parashat Bereshit besteht ja nicht aus dem Schöpfungsbericht und nicht aus Gan Eden. Wo endet denn Parashat Bereshit? Womit endet Parashat Bereshit? Es hat am Samstag ein Rabbiner gesagt, dass die Haftara sehr gerne sich auf das Ende der Parashat bezieht. Schauen wir mal, ob sich das ausgeht. Womit endet Parashat Bereshit?
Dass er das Volk Israel quasi wieder vernichten möchte und das eigentlich...
Ja, nicht das Volk, sondern also die Menschen,
genau. Die Menschen von der Erde wieder...
Richtig! Und einer schafft es aber. Noach. Einer ist brav, der Noach, genau. Am Schluss von Parashat Bereshit haben wir die Feststellung, dass die Menschheit so verrottet und so schlecht geworden ist, dass Gott sagt, es reicht, das geht so nicht, ich mache die Flut. Und es gibt einen mit seiner Familie, den er auswählt, der soll das schaffen, das ist Noach. Und hier kann ich natürlich auch einen Zusammenhang sehen. So wie Gott den Noach auswählt, bevor die Flut kam, haben wir hier diese Aussage, Gott hat eine besondere Beziehung zu Am Israel, mehr als zu allen anderen. Also so wie Noach mehr bei Gott war als der Rest der Menschheit. Wir haben aber dann am Schluss Israel als Zeugen. Das ist ein bisschen was anderes als der sephardische Schlusssatz. Also in der ersten Version hatten wir den Schlusssatz, Am Israel hat die Aufgabe, die Tora groß zu machen. Und jetzt haben wir als Schlusssatz, dass wir die Aufgabe haben, Zeugen Gottes zu sein. Das hängt ja nachher zusammen, aber es ist auch nicht ganz dasselbe. Beides ist aber letztlich eine Verkündigung von Gottes Herrlichkeit. Der zweite Schluss kehrt meines Erachtens stärker auch wieder zum Schöpfungsbericht am Anfang von Bereshit zurück. Ich bin ewig, vor mir war nichts, nach mir war nichts. Das klingt sehr nach Bereshit Bara Elokim. Das macht natürlich die kürzere Version nicht. Und in der längeren Version ist vielleicht ein bisschen stärker betont, dass Am Israel sich eben auf Gott verlassen kann, dass es doch ausgewählt ist. Und dass wir nie ganz untergehen werden, so wie Noach die Flut überlebt hat, was also in der kürzeren Version so vielleicht nicht nahe ist. Also so viel auch dazu, wie so eine Haftara doch ihre Querverbindungen zur Parasha ein bisschen mehr hat vielleicht, als nur so das eine Wort. Und hier ist wirklich ein Absatz im Propheten Jesaja aus, er kommt, dann kann man dann sagen, da kommt nachher was Neues. Gut, ich war pünktlich, das auch noch. Es ist mir gelungen, um 8 aufzuhören.